Willkommen bei der Bestseller Code, dem Podcast von Nummer 1 Spiegel Bestseller Autorin Beate Balz und dem mehrfachen Spiegel Bestseller Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede.
Der Podcast für alle, die ein eigenes Sachbuch schreiben und damit mehr erreichen wollen.
Sichtbarkeit als Experte, neue Kunden und eine Botschaft, die Menschen erreicht.
Hier gibt es Klartext, viel Know-how und echtes Insiderwissen aus erster Hand.
Jan, heute, finde ich, müssen wir mal ein ganz wichtiges Thema ansprechen, denn ja, ganz oft hört man doch Storytelling. Du musst Storytelling machen. Was ist denn überhaupt Storytelling? Und du als Autor und Ghostwriter musst ja nun genau Bescheid wissen, wie man das überhaupt macht.
Hoffentlich, sollte ich. Wobei ich das mal gleich entkräften möchte. Bevor ich die Frage beantworte, muss ich die Frage schon entkräften. Hörst du das so oft? Sagen die Leute zu dir, wenn die zu dir kommen, ganz oft, ah, was ist denn mit Storytelling? Ich habe eher den Eindruck, die Leute kommen und sagen, ich bin Experte für irgendetwas, ich würde gerne ein Sachbuch über etwas schreiben und ich habe 1 Milliarde Fakten zusammengeschrieben, ne? 700 Seiten Stichpunkte. Und wir kommen dann und sagen, ey, schreibt das mal, vielleicht haben sie es schon aufgeschrieben, so rum. Das hatte ich jetzt kürzlich, letzte Woche, jemanden, den ich gerade begleite im Coaching und der aufgeschrieben hat. Und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, toll, super, sehr viele Fakten, super viele Informationen, macht auch Spaß. Aber du verlierst mich, nach 3, 4 Seiten verlierst du mich, weil es ist eine Bleiwüste, es ist ohne Absätze, Info an Info an Info. Und so sehr ich mich konzentriere und ich kriege sogar Geld von ihm dafür, dass ich mich konzentriere, ne? Das hilft vielleicht noch über 2 Seiten, aber es ist super anstrengend, weil es so dicht ist, weil es so viele Informationen sind. Und dann habe ich ihm gesagt, lass deinen Leser doch mal atmen, lass ihn mal zwischendurch eine kleine Pause machen. Also ein guter Komiker beschäftigt sich vor allem auch irgendwann damit, wann muss ich eine Pause machen, damit das Publikum mal lachen kann, damit die mal den kleinen Gag, der um die Ecke ging, verstehen können, weil die den noch nicht so oft gehört haben wie der Komiker. Die müssen erstmal drüber nachdenken, wo war denn gerade der Witz?
Ja,
und
das stimmt.
Dann sage ich immer, mach mal langsam mit deinen Informationen. Also die Experten, die ich betreue, sind manchmal so, dass die nach 7 Seiten schon Stoff haben und sagen, reicht das fürs erste Kapitel? Und ich rufe die dann an und sage, das reicht für 2 Bücher. Wo willst du denn noch hin?
Ja gut, das stimmt, also dass jetzt nicht die Kunden sagen, ach, wir müssen noch was mit Storytelling machen, aber ich sag mal, wenn du jetzt in der Presse irgendwo was liest, wie schreibt man ein Buch oder sonst irgendwas überall oder generell ja auch bei Werbung und so, ach, man muss Storytelling machen, das meinte ich jetzt eher damit, dass man das überall hört, ne?
Genau, ja, das stimmt ja auch, ne? Also Storytelling ist tatsächlich magisch, ist zu Recht, hat es, glaube ich, seinen Status im Marketing, was ja auch ein Steckenpferd von mir ist, neben dem Bücherschreiben. Mache ich auch noch Marketing für ein paar Kunden und wir sorgen ja auch beide dafür, dass die Bücher dann mal gesehen werden. Spätestens dann sprechen wir ja über Marketing. Und da ist Storytelling wirklich eine Macht. Ich glaube, immer noch unterschätzt tatsächlich, trotzdem man so viel hört in letzter Zeit, weil die Leute es auch nicht richtig anwenden können und einbringen können. Und so ein bisschen, je nachdem, du kannst zum Beispiel auf vielleicht mal auf so Persönlichkeitsmodelle schauen. Du hast meistens den Typen, der sehr gut erzählen kann, der unterhaltsam ist, der so eine Rampensau auf der Bühne ist. Und dem gegenüber steht in diesen Persönlichkeitsmodellen komischerweise immer der strukturierte Typ, der Sachen prüft, der Informationen sammelt. Und bei den Experten hast du häufig diesen, zum Beispiel im DISC-Modell, was sehr verbreitet ist, ist das der blaue Typ, ne? Das ist so der Informationssammler, der Listen- und Abhaker-Typ. Der ist selten der, der so richtig mitreißend erzählen kann. Das hast du in Unternehmen. Ich sage immer im Spaß, deswegen steht der Kickertisch nicht in der Buchhaltung, damit sich die beiden nicht begegnen. Der Buchhaltertyp und der lustige Marketingtyp. Der Kickertisch und die Nerfgun, die kommen zum Marketing. Da sind die gut aufgehoben in der Buchhaltung. Und die beiden sollen sich, die trennt man auch am besten über 2 Stockwerke, weil die sich nicht gut tun. Und so ein bisschen entscheidet man sich ja meistens für eine Sache. Entweder man kann sehr gut Informationen bringen oder gut erzählen. Dass du das in Personalunion hast, ist nicht so häufig. Und ich muss meine Experten immer bremsen. Und Storytelling ist ein super Instrument, was man dazwischen setzen kann, zwischen die Informationen, die ja zweifelsohne rüberkommen sollen, um zum Beispiel die Informationen noch mal anders zu verpacken. Also.
Ich sage ja bei mir immer, bei meinen Kunden sage ich immer, ihr müsst immer versuchen, Bilder im Kopf eurer Leser zu erzeugen. Dann können die das verstehen, was du sagst, weil dir ist ja klar, was du sagen willst. Du bist der Experte da drin, aber die Leser halt nicht. Und deshalb musst du ja irgendwie bildlich sprechen, damit die das nachvollziehen können.
Definitiv. Und Bilder bleiben auch anders hängen. Das ist uns irgendwie schon so eingeschrieben, ja. Schon in der Steinzeit saßen wir irgendwie ums Lagerfeuer und da hat ja auch keiner eine Liste rumgegeben, ne? Was wollen wir dieses Jahr an Mammuts fangen und essen und wie viel Kilo und weiß der Kuckuck, sondern da wurden sich Geschichten erzählt. Und der bei den Geschichten gut zugehört hat, der hatte einen gewissen Vorteil, ne? Wenn der erfahrene Stammesälteste mit 28 Jahren damals gesagt hat, Mammut, Vorsicht, ne, oder Säbelzahntiger, vorne gefährlich, wenn er die Geschichte erzählt, dann du hast nicht zugehört, bist halt das nächste Mal auf den Säbelzahntiger hin und hast natürlich aufgefressen, weil du, warte mal, wo war gefährlich, vorne oder hinten? Weglaufen oder nicht? Und das war ein Überlebensvorteil. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt ein bisschen verkürzt wahrscheinlich dargestellt, biologisch, soziologisch und so weiter. Aber deswegen haben wir da ein Faible für Geschichten einfach und mögen das. Und die
Aber
bleiben uns besser hängen.
das ist ja auch in der Schule schon so gewesen, ne? Wir haben uns Eselsbrücken gemerkt, um da
Genau.
irgendwelche Merksätze oder sonst irgendwas da in irgendeinem Test oder in irgendeiner Klausur wiedergeben zu können. Hast ja immer irgendwelche Eselsbrücken gebaut, die ja dann auch immer irgendeine bildliche Situation oder wiedergespielt haben.
Es gibt die schöne Geschichte, die finde ich immer ganz bemerkenswert an der Stelle tatsächlich auch, weil es auch eine Geschichte ist, nämlich, dass man die Hirnströme von Menschen ja messen kann. Und wenn du ihnen sagst, es war einmal, siehst du einen Ausschlag. Allein dieses Es war einmal macht uns irgendwie neugierig und erhöht unsere Aufmerksamkeit. Nachweislich in diesen Untersuchungen da. Und so funktionieren einfach Geschichten. Sie erhöhen unsere Aufmerksamkeit. Und
Okay, liebe Zuhörer, also ihr müsst euch merken, ihr müsst jetzt jedes eurer Bücher
es war
mit Es
einmal.
war einmal anfangen. Oh Gott,
Definitiv. Ja.
ja.
Ja, lieber nicht.
Wäre doch mal was. Es ist auf
Ja.
alle Fälle ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du ein Sachbuch mit Es war einmal anfängst.
Fällt auf jeden Fall, fällt auf, definitiv.
Ja,
Und es erhöht die
genau.
Aufmerksamkeit. Und das geht ja dann weiter. Also wir sind sehr gewohnt daran, bestimmte Muster von Geschichten auch zu hören und sind sofort drin. Also das kann jeder bei sich mal beobachten, der einen Film abends guckt. Da hast du ja dieses, man nennt das in den Medienwissenschaften, die mich mal studientechnisch beschäftigt haben, Double Knowledge. Also du weißt, der Typ mit der Motorsäge wird dich nicht erwischen, wenn du im Kino sitzt. Aber du hast Angst. Du erlebst Stress. Und das ist so eine Double Knowledge, die wir als sehr angenehm empfinden und wo wir sehr gut darin sind, uns da hineinzubegeben. Auch ein Liebesroman andersrum funktioniert so, ne? Es ist, eigentlich kann es uns egal sein, ob Petra und Kevin sich kriegen, aber wir fühlen ein bisschen mit. Das ist doch schön, oder? Und da sind wir sehr, sehr, sehr schnell und gewandt auch einfach drin und sind super schnell in diesen Geschichten und wollen dann auch sehen, wie es weitergeht. Und also die schöne alte Geschichte, Geschichte wieder, dass es 14 Drehbücher in Hollywood gibt. Die Zahl ist wie immer nicht das Wichtigste, aber ich finde, das ist ein schönes Bild, weil das geht so ein bisschen so, dass die Drehbuchautoren sich das immer so rumreichen und sagen: Sag mal, ich bin gerade dran an der Geschichte, das Monster überwinden. Ich würde mal gerne mal wieder was mit das Monster überwinden. Und dann sagt der eine Drehbuchautor: Ja, kannst du haben, ich habe gerade Der weiße Hai fertig geschrieben, ich brauche das jetzt nicht mehr. Was willst du denn damit machen? Ja, Jurassic Park würde ich gerne schreiben. So, ah, okay, ja, dann nimm doch das Monster überwinden. Machst du wie immer, ein paar Anpassungen, ne? Wo ich Hai geschrieben habe, schreibst du Dinosaurier und dann im Prinzip, keine Ahnung, machst noch, änderst du drei Sachen, dann läuft das Ding wieder.
Gleicher
Oft
Plot,
ist auch
aber andere
gleicher
Geschichte.
Plot, genau. Oder brauchst du gerade die Wiedergeburt? Ne, so, oder vom Tellerwäscher zum Millionär ist so ein Drehbuch, was immer wieder genutzt wird und was ja auch in verschiedensten Kontexten darüber hinaus immer wieder genommen wird. Und dann sind wir beide, haben wir ja auch eine Verbindung zu diesem großen Bereich Speaker, Online-Marketing, Bühnenpräsenz und so weiter. Und da kennen wir, glaube ich, aus dem Stand fünf, sechs Leute, die immer wieder, wenn sie auf eine Bühne treten, irgendwann eine Geschichte erzählen, wie sie vom Tellerwäscher zum Millionär oder wie sie einmal so richtig zu Beginn ihrer Karriere in ein großes Problem geritten sind und da rauskommen mussten, uns jetzt gerade geschafft haben und gerade deswegen allen anderen Menschen auf diesem Planeten erzählen können, wie es klappt, wie man es schaffen kann. Man muss nur ihre Lehre befolgen und ihren Kurs kaufen. Schon kann man daran partizipieren. Und das ist eine Geschichte, die seit Jahrtausenden wahrscheinlich funktioniert. Ne,
Die klassische Heldenreise dann, ne?
die klassische Heldenreise dann an der Stelle. Und das ist
Genau.
was, was Storytelling gut kann. Das kann man für ein Buch, glaube ich, für ein Sachbuch mal nehmen. Ich würde das nicht so oft machen, weil eine Sache zu dieser vor allem ich-bezogenen Heldenreise ist dann auch immer wahr, die Leute interessieren sich etwas weniger für dein Problem als für ihr eigenes.
Ja, das
Da muss
stimmt.
man immer aufpassen, dass man das abwägt, dass man schon sagt, wir lösen jetzt hier dein Problem. Also nicht, ich zeige dir, ich habe ein Problem, das hat niemand sonst, aber ich würde dir gerne mal zeigen, wie ich es gelöst habe. Das wollen die Leser nicht so gerne hören, sondern die wollen eine tolle Geschichte, vielleicht wie du es gelöst hast. Mindestens so gut und angenehm finde ich immer, funktioniert es auch, wenn man zeigt, wie andere das gelöst haben. Und da muss man ein bisschen gucken, da muss man ein Gefühl für entwickeln, wie groß mache ich diese einzelnen Geschichten. Die funktionieren natürlich über ein ganzes Buch. Kannst deine Fakten, ja, sag gerne.
Manche machen es ja auch so, dieses, naja, wenn ich es schon geschafft habe, dann schaffst du es erst recht. Ne?
Ja.
Also dieses so motivieren, also ne, das ist ja, also das sieht man ganz oft dann. Gerade jetzt zum Beispiel bei mir Thema Gartenbuch, da kenne ich so einige dann Gartenbuchautoren, die dann auch sagen, naja, also wenn ich, oder hier, bestes Beispiel Judith Rakers, ja, von der Fernsehfrau zur Selbstversorgerin und sie meinte, sie hat alle Fehler da gemacht, aber sie hat es gepackt, ne? Und wenn sie es schon schafft, ne, dann kann ja auch jeder andere das schaffen. Also so sinngemäß ist dann ihr Buch ganz grob strukturiert, ja.
Ich kenne das Buch nicht, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie ein verwahrlostes Grundstück vorgefunden hat mit reichlich Unkraut, wo
Nicht
noch
so
was zu tun ist.
unbedingt.
Nein, das wäre dann
Ja, so nicht, aber
wahrscheinlich.
eben, also gut, sie hat ja schon diverse Bücher, aber das erste, ihr Home Farming Buch, wenn ich so recht in Erinnerung habe, ist eben so dieses, einfach, dass sie auf lustige Weise erzählt von ihren ganzen Fehlversuchen, wie man überhaupt jetzt da überhaupt, wie sie zu dem Thema kam und sich damit befasst hat, aus einer völlig anderen Ecke, ja, von einer Fernsehmoderatorin plötzlich mit zwei linken Händen, die immer nur essen gegangen ist, wo quasi der Besuch ja schon noch das eigene Essen mitbringen musste oder so, weil sie zwei linke Hände hatte, zum plötzlich zur Selbstversorgerin und Expertin. Und ja, das ist
Spannend. Und ja, also es würde genauso gut ja wahrscheinlich funktionieren, wenn sie erzählt, wie sie dieses verwahrloste Grundstück irgendwie gefunden hat und hat dann gesagt, Mensch, da muss man doch was machen und dann ist auch eigentlich vom Tellerwäscher zum Millionär so ein bisschen. Also das
ja, stimmt.
Grundmuster, eine ziemlich schwierige Situation vorzufinden, sich da rauszuarbeiten und damit eine Blaupause eigentlich zu schaffen für andere Leser, wie die es auch schaffen können. Auch darin Abkürzungen zu finden, weil die sagen, aha, okay, die Judith Rakers hat es jetzt 3 Jahre mit dem Gemüse funktioniert, das wächst aber gar nicht so gut. Dann hat sie was anderes, hat Bio plötzlich probiert und das wächst ihr plötzlich über den Kopf und sie kann sich gar nicht mehr retten vor Zucchini. So. Und dann pflanze ich doch gleich Zucchini. So. Und so eine kleine Abkürzung, das wäre was, was ein Leser total gerne draus mitnehmen würde. Schwierig sind sie.
Apropos, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber weil du es gerade sagst, apropos Blaupause, du meinst also auch, dass jetzt zum Beispiel diese Hollywood-Drehbücher, die 14 Universal-Drehbuch-Plots, nenne ich sie mal, dass man die eben auch adaptieren kann, wie man dann ein Sachbuch dann zum Beispiel schreibt, weil wir uns ja hier Thema Sachbuch, ums Thema Sachbuch ja immer, wie soll ich sagen, das
Drehen.
uns aufs Thema Sachbuch fokussiert haben. Oh Gott,
Im
manchmal ist
Kreis
man ja auch so.
drehen. Ja, definitiv. Ich wollte nur davor warnen, jetzt das ganze Buch zu so einer Erzählgeschichte zu machen. Das kann man auch tun. Das funktioniert auch bei einigen Kunden, bei einigen Autoren, Kunden und Autoren. Häufig genug ist es aber ja doch so, dass ein Sachbuch irgendwie doch was relativ Faktenlastiges mitbringen will. Und dann ist die Story eigentlich das gute Gegengewicht zu den Fakten. Das kann dann auch mal sehr im Kleinen funktionieren. Ich habe hier ein Büchlein heute mitgebracht. Für alle, die uns bei YouTube folgen, halte ich es mal wieder in die Kamera. Der Einzimmermillionär von Gerald Hörhahn. Und der hat ein schönes Beispiel. Also da geht es darum, wie man eine Anlagestrategie aufbaut. Und wie der Titel verrät, dreht sich auch wesentlich um Immobilienbesitz. Vor allem, ich glaube, er sagt immer, kleine dreckige Löcher soll man sich kaufen. Bisschen durchrenovieren und dann teuer vermieten, vor allem in Metropolen. Das kann man sich schon vorstellen, ne? 12 Quadratmeter in Frankfurt kriegt man irgendwie besser weg als 80 Quadratmeter in Brandenburg. Nichts gegen Brandenburg an der Stelle. Aber was er zum Beispiel tut, er spricht irgendwann über eine eigentlich total langweilig faktenlastige Sache wie die Inflationsrate. Also er mutet seinem Leser zu, die Inflationsrate heranzuziehen, um ihm zu sagen, was mit seinem Geld passiert. Das ist wieder so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Anlagen beschäftigt hat, kann das als Einschlafhilfe auf den Nachttisch legen. Ne? Zwei Seiten und du bist weg. Definitiv. Egal, wie aufgedreht du vorher warst. Er macht es auch so tatsächlich. Ich halte das hier mal in die Kamera mit einer Tabelle. Jährliche Inflationsrate 2%, Kaufkraft nach 10 Jahren 82%, Kaufkraftverlust nach 10 Jahren minus 18%. Zweite Zeile der Tabelle. Entschuldigung, ne? 5%. So, das weiß Gerald Hörhahn aber, weil der ist schlau und bindet diese Tabelle ein in die schöne Geschichte, wie er mit Freunden auf dem Münchner Oktoberfest war. So. Und dann erzählt er, bei meinen Vorträgen frage ich meine Teilnehmer immer, ich zitiere jetzt aus dem Buch, damit mir hinterher nicht irgendwie Quellenmissachtung vorgeworfen wird. Bei meinen Vorträgen frage ich meine Teilnehmer immer, wie viel Maß Bier, sagt man, glaube ich, falls jemand aus Süddeutschland zuhört, man im Jahr 2029 noch für 30 Euro bekommen wird. Die Antwort ist fast immer eine Maß. Die Frage, meine bayerischen Freunde werden mir sicher entschieden widersprechen, ist nur, ob es sich tatsächlich um eine traditionelle Maß Bier handelt oder um eine Neumaß mit 30% Bierschaum. Die Bierrechnung der Inflation, so schreibt er weiter, für jeden verständlich. Die Geldentwertung kommt schleichend, aber stetig lautlos und piano, ohne dass es die meisten Menschen merken. Ein Airport-Taxi in Wien kostet nicht mehr 36 Euro, sondern zunächst 40, dann 45, dann 50. Ein Cappuccino auf der Donauinsel kostet nicht mehr 3, sondern 4, dann 5, dann 10 Euro. Die folgende Tabelle zeigt dir, wie viel Kaufkraft dein Geld in 10 Jahren verliert, also wie viel weniger Bier, Cappuccino oder Taxifahrten du dir mit deinen Euros kaufen kannst. Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich. Das ist nur klein. Die Geschichte mit dem Oktoberfest ist damit auch durch und erzählt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er sie nochmal aufgreift. Aber diese Tabelle ist damit eingebunden. Und weißt du noch, was der Kaufkraftverlust bei 5% nach 10 Jahren war? Nein,
Nee.
ich auch nicht.
Ja.
Aber die Geschichte mit der Maß Bier, die habe ich kapiert. Oder mit dem
Ja.
Cappuccino.
Ja, auf alle
Und das
Fälle.
ist die Kunst. Die Information ist geteilt. Er macht sich dann auch noch die Mühe dieser Tabelle. Was cool ist, weil es ein schönes Spiel ist mit Information und irgendwie Inspiration, Bild im Kopf des Lesers schaffen. Und da ist Storytelling stark. Und eigentlich ist die Botschaft, ich habe jetzt eine Seite Text verlesen ungefähr und eine Tabelle ein bisschen erklärt. Und das ist eine ganze Seite. Und die Info ist eigentlich wenig. Die hat Kraft, die entwickelt dadurch gerade Kraft. Und du musst jetzt nicht 17 Beispiele aus der Geschichte der Inflation bringen, um das deutlich zu machen oder um zu zeigen, dass du als Experte wirklich jedes noch so abseitige Beispiel, wo mal die Inflation 1867 in China gestiegen ist und man 3 Esel voll, was weiß ich, Münzen transportieren musste, um irgendwas zu kaufen, was es ja gibt. Das kann man suchen, wirklich. Da gibt es verrückteste Geschichten mit Geldentwertung. Aber du musst es nicht machen. Du bringst die Leute einmal aufs Oktoberfest, wo er jetzt unterstellt, dass jeder da ein Bild zu hat und schon mal da war. Da ist der Drops gelutscht. Und kleine Info, tolle Geschichte, bleibt hängen. Ich würde sagen, die Geschichte kann man morgen und übermorgen uns beide und die Hörer noch fragen. Die dritte Tabelle, dritte Zeile der Tabelle, schwierig. Da ist Storytelling halt stark. Und dann erklären sich auch solche Sätze besser, die wir in einem der letzten Podcasts besprochen haben. Bestseller sind lösungsarm zum Beispiel. Du bringst halt eine Lösung. Du hast die Info, wie etwas funktioniert. Erst machst du A, dann machst du B. Aber du wertest das Ganze auf durch kleine, merkwürdige, im besten Sinne,
Ja.
Geschichten und schaffst eigentlich Meta und hast sogar noch den Vorteil, der Leser hat das Gefühl, er darf die Info verstehen, er darf gucken, was ist der Gag? Diese
Ja,
kleine
genau.
Pause. Und
Es macht Spaß zu lesen, eben einfach,
genau.
ne? Alles andere, ich sage ja immer, alles andere ist auch eine Doktorarbeit, ja. Also wenn du dir wirklich anguckst, also ich habe ja so Thema Bluthochdruck zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt da können wir ja mal ein ganz, ganz, sag ich mal, wie soll ich sagen, ganz spezielles Beispiel einfach mal nehmen. Du hast entweder die Möglichkeit, es wie eine Doktorarbeit zu schreiben, so wie Gerald Höran mit seiner Tabelle. Da sagst du dann, weiß ich was, Bluthochdruck ist nennt man auch arterielle Hypotonie, glaube ich, irgendwas sowas, ne? Und bei dem der systolische, oh Gott, ich bin überhaupt kein Arzt, aber systolische Wert von
Red
so
dich
und
ruhig
so.
rein, das ist gut, weiter
Ja,
so.
oh Gott, jetzt muss ich hier schwitzen, ja. Dauerhaft bei, was ich, über 140 Millimeter Quecksilbersäule oder irgendwie so, wie das heißt, liegt und der diastolische, und so weiter. Verstehst, was ich meine, ne? So, dass man dann das so sagt, das sind die Fakten so. Und dann weiß ich was, ja, das erzeugt dann das erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, so eine Sachen, alles so. Und oder du packst das halt das Gleiche in die Geschichte. Thomas geht jeden Morgen um 7 aus dem Haus, hat viel Stress und unterwegs schnell ein Croissant in der Mittagspause, die Bratwurst mit Pommes und immer noch schön nachgesalzt, damit es gut schmeckt. Und ist am Abend so gestresst, dass sich nur noch eine Pizza reinhaut und Füße hoch auf die Couch und Gott sei Dank. Bis er irgendwann merkt, Mensch, ich komme die Treppen nicht mehr so hoch und ich bin schnell kurzatmig, der Bauchumfang, der wächst und alles andere. Andere schrumpft eher und bis die Ärztin irgendwann sagt, ja, also ihr Blutdruck ist deutlich erhöht bei 160 zu 90. Sie haben die Gefahr, dass sie bald vielleicht einen Schlaganfall bekommen und dann, oh Gott, ich muss mein Leben ändern. Und seitdem nimmt er nicht mehr den Bus, sondern geht 20 Minuten eher los, bewegt sich, hat die gesunde Brotbox mit, kocht abends selbst und siehe da, die Funde purzeln und sein Leben ist wieder gut und der Blutdruck auch. Und schon hast du eine Geschichte und hast im Prinzip die gleichen Sachen gesagt wie diese wissenschaftliche Doktorarbeit, aber die Leute merken es sich halt besser, ne?
Genau, und du machst noch was Zweites. Was ich immer sehr wichtig finde, ist, du musst nicht mit dem erhobenen Zeigefinger unbedingt argumentieren. So wie du die Geschichte jetzt gerade erzählt hast, war sie, ich würde mal sagen, leicht plakativ angehaucht, ne?
Also ich wollte es jetzt nicht ausufern lassen, ja. Ja.
Aber grundsätzlich, wenn man auch dem wieder etwas mehr Raum gibt und die Geschichte ein bisschen mehr auf den, ja, auf das Erleben der Leser herunterholt, dass sie sich so ein bisschen erst vielleicht erst nach einer halben Seite denken, oh, warte mal, das bin ja ich. Das ist gar nicht Thomas,
Ja,
das bin ich.
genau. Ja, genau, dass sie sich
Ne?
wiederfinden, nachher.
Dass sie sich wiederfinden, ohne den erhobenen Zeigefinger. Aber was ja manche auch machen ist, das erlebe ich mal bei Experten, die haben so einen Drang, etwas weiterzugeben. Was übrigens gut ist, das ist der Grund, dieses Buch zu schreiben, unter anderem. Ne? Manch einer macht es wegen der Tantiemen oder für andere Dinge, aber du hast natürlich auch ein Bedürfnis, etwas mitzuteilen. Und der landet relativ schnell bei den Leuten im erhobenen Zeigefinger. Und dann sprechen die zum Beispiel den Leser an. Sie sollten. Oder wer dann sagt, naja gut, ganz so auf der Nudelsuppe hergeschwommen bin ich ja doch nicht. Ich sage doch nicht, sie sollte, ich sage, man sollte. Viel
Oh ja.
eleganter.
Oh ja.
Und
Viel besser.
viel besser, genau. Und du landest dann, und das werde ich nie vergessen, das hat mir beim ersten Buch die Lektorin damals ans Buch geschrieben, nur an einen Absatz. Ansonsten ist mir das nicht passiert, aber an einen Absatz schrieb sie mir dran, onkelhafter Stil. Und das war für mich ein traumatisches Erlebnis, weil ich dachte, verdammt, die hat recht. Das ist onkelhafter Stil. Und da war ich mit diesem, man könnte, man sollte, viele wissen ja nicht und besser wäre es. Da war ich da irgendwie unterwegs. Da bin ich in das Fahrwasser geraten, weil mir das auch wichtig war, was ich da erzählt habe. Ich wollte das wirklich den Leuten mitteilen und bin in diesen onkelhaften Stil geraten. Und
Mhm.
das hat die mir eiskalt dran geschrieben. Und seitdem überprüfe ich mich bei all meinen Büchern immer selbst, werde ich gerade onkelhaft. Und Stories, das ist die gute Nachricht, sind oft eine ganz gute Möglichkeit, das auf so ein neutrales Feld zu ziehen. Ne? Zu sagen, ich erzähle euch einfach mal eine Geschichte. Macht was damit oder lasst es einfach. Aber ich sage euch nicht, ihr sollt wie Thomas sein oder ihr sollt überhaupt nicht wie Thomas sein, sondern in der Geschichte steckt einfach die Botschaft, dem Thomas ist da was aufgefallen und der hat vielleicht Handlungsbedarf. Und das ist, finde ich, ganz cooles weiteres Element, was Storytelling dir mitbringen kann. Und über allem, um vielleicht, ich habe ja immer gerne ein Takeaway-Bild in unseren Podcast-Folgen drin. Ich sage immer, es ist U und E sind wichtig. Du hast ja in der Musik, wird sehr streng unterschieden, ne? U und E, also unterhaltend und ernst.
Also, was hieß das E jetzt nochmal? Ja,
Hast
ernst,
mich erwischt, ne?
okay.
Ist mir gerade nicht eingefallen. Stimmt. Unterhaltend und ernst.
U war, warte, ja, genau.
Können wir die
Ja,
8 Minuten nachdenken, schneiden wir raus aus dem
schön. Ja, genau. Wir, nichts ist, wir, hier ist alles Freestyle. Wir, man sieht, wir bereiten uns nicht akribisch vor, indem wir uns hier Videoskripte schreiben, sondern das war, aber ich glaube, das merkt man von Anfang an, oder? Dass wir hier immer schön Freestyle unsere Erfahrungen
Also
teilen.
ich habe mir das alles vor. Ich weiß nicht, was du weißt. U und
Oh,
E.
ja.
U und E.
Ja, genau. Also Unterhaltung und Ernst.
Unterhaltung und Ernst ist in der Musik wird das sehr streng unterschieden. Beim Buch würde ich da immer drauf schauen, dass man das immer im guten Rhythmus hat. Das ist für mich sowieso ein wichtiges Wort, Rhythmus. Es ist doch so, wenn ich zum Beispiel wenn mir einer sagt, wir gehen zum WDR oder was gibt es bei euch? RB
RBB.
Symphonieorchester. Sagst du jetzt, da gehen wir hin? Dann würde ich sagen, ja, oh, den Tag kann ich nicht. Hab noch gar nicht gesagt, wann. Nee, ja, aber den Tag kann ich nicht. Also Streicher und so, ne? Wie lange? 4 Stunden, auch schön. Aber wenn du dann sagst, ja, die spielen Filmmusik aus Hollywood, dann würde ich sagen, okay, jetzt hast du mich vielleicht. Vielleicht komme ich mit, ne? Das kann ganz cool werden. Das ist so, finde ich, immer ein ganz schönes Beispiel. Also, das mögen die Leute. Das darf schon gehobener Standard sein, was du schreibst. Da dürfen tolle, wichtige Informationen drin sein. Das soll auch kein Quatschbuch sein, wo du nur Stories erzählst, auf gar keinen Fall. Nur U funktioniert eben auch nicht, sondern das soll schon was Schönes sein. Man macht sich ein bisschen schick für den Abend, ne? Geht in den Sinfonieorchester und aber dann wird was Lustiges, Unterhaltsames auch immer mal. Ich kann zwischendurch mal durchschnaufen, ne? Ich hatte eben der Weiße Hai und Jurassic Park, die werden auch gespielt, die kenne ich, super. Denke ich wieder an die 14 Drehbücher, muss ich kurz lachen, so. Also das ist dann machbar für mich. So wird ein Buch
Naja.
auch machbar. Sonst hast du das, was ich am Anfang sagte, diese Informationsflut an Fakten, an Fakten. Und die Leute sagen, das ist alles richtig, wichtig, toll, spannend, aber ich kann nicht mehr. Es wirklich, nach 2 Minuten, ich war fertig, ich musste das Buch weglegen und ich hatte Angst, es wieder anzufassen, obwohl ich das alles wissen will. Weil ich muss mich so konzentrieren, ne? Ich denke mir Krampfadern ins Gehirn, um dann noch mitzukommen. Und da ist dann der Unterhaltungsteil gut und wichtig für. Und gleichzeitig willst du ja als Experte kein Buch schreiben, wo die Leute hinterher sagen, ja, also 280 Seiten unterhaltsam, nichts gelernt. Brauchst auch nicht hinzugehen. Der quatscht nur. Die
Das
quatscht nur.
stimmt.
Ne? Da liegt die Kunst. Und es ist U und E. Da würde ich immer bei meinen Büchern darauf achten, dass die in einem guten Rhythmus einfach da sind. Unterhaltung und Fakten. U.
Das ist ja im Prinzip wie auch so ein gedanklicher Absatz dann immer, ne? So dieses, dass man da eben, wie du, um das mal aufzugreifen, wie du am Anfang meintest, ja, die, was waren das, 7 Seiten Fakten an Fakten, wo du immer ohne Absatz, ohne alles, wo du denkst, oh Gott, das ist das beste Narkosemittel. Aber wenn du so eben hin und her springst, hast du ja auch gedanklich immer einen Absatz und bist wieder frisch für den nächsten, also das Hirn so ein bisschen durchgelüftet,
Genau.
um dann die nächste Info dann noch besser wieder aufnehmen zu können.
Genau, und dafür musst du ein Rhythmusgefühl eigentlich entwickeln. Sebastian Fitzek, glaube ich, hat das mal gesagt. Bei Büchern, woran erkennt man ein gutes Buch? Wurde er mal gefragt. Und dann hat der Schlingel sich rausgewunden, hat gesagt, naja, ein gutes Buch erkennt man daran, dass man nichts mehr weglassen kann. Ne? Dass du, dass nichts fehlen darf, dass alles Wichtige drin ist. Ja, das ist natürlich negativ erklärt, sozusagen andersrum erklärt. Aber grundsätzlich ist das natürlich so. Also du erkennst ein gutes Buch daran, dass dann genug unterhaltende Elemente mal kommen, dass genug Storytelling-Elemente mal kommen und dass du dann aber auch wieder mit Fakten dem Leser das Gefühl gibst, okay, es geht weiter, ich zeige dir den nächsten Schritt. Aber wir lassen uns auch da wieder die Zeit, den zu verstehen. Der darf sich setzen, der Gedanke. Du darfst da dir selber ein Bild zumachen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist, das ist halt eine Frage, das muss man auch ein bisschen üben und lernen und machen. Und dann kriegt man da schon ein gutes Gefühl. Wenn man selber so das Gefühl hat, bei anderen Büchern, da kann man mal drauf achten. Das ist so ein Page-Turner. Das ist immer mein Ziel, mein internes Ziel. Also ich fange an, nehme das Buch und sage, na komm, mal gucken, wie die erste Seite ist. Und wenn ich wieder aufblicke, ist es dunkel und ich bin auf Seite 78. Dann hast du einen Page-Turner erwischt. Und die zeichnen sich sehr, sehr häufig dadurch aus, dass sie eine gute Mischung aus U und E haben.
Da bist du im Flow. Siehst du, ich komme ja nur so aus der Schauspielerei auch unter anderem und da nennt man es One-Taker, ne? Wenn du dann wenn alles klappt, wenn du
Ja.
merkst ja beim Spiel schon, ah ja, das funktioniert, jeder ist richtig im Flow halt und dann drehst du so eine Szene durch und ja, du kriegst es dann auch nicht besser hin, dann ist dann danke und dann war's, das ist halt ein One-Taker, ne? Ja.
Vielleicht ist das dann auch nochmal wichtig zu sagen, wie sammle ich diese Geschichten, ne? Und das ist ja was, was wir schon mal kurz angesprochen hatten, dass du dir in der Vorbereitungsphase zu deinem Buch erstmal eine gute Struktur schaffst. Ich mache das klassisch gerne, indem ich das Inhaltsverzeichnis komplett durchexerziere eigentlich mit den harten Fakten. Also was soll die Reise meines Lesers sein? Wir hatten da mal den Reiseleiter, der mit uns unterwegs ist. Und dann sammle ich die Geschichten dazu. Ich gucke, dass zu jedem harten Fakt irgendwie ein, zwei, drei gute Geschichten sind. Meistens reicht eine. Für manche Sachen, die kann man auch nochmal aus einer anderen Warte beleuchten. Aber eben da muss dann wieder das Rhythmusgefühl so ein bisschen die Oberhand gewinnen. Und ich muss entscheiden, okay, jetzt komme ich gerade so ein bisschen in den Schwafelmodus. Da muss ich mal ein bisschen Stopp machen. Oder ich bin jetzt gerade im Fakten mit dem Maschinengewehr rausballern Modus. Das ist auch nicht gut. Dann schnallen mir die Leser hier ab und legen das Ding weg, weil sie Kopfschmerzen kriegen.
Es kommt auch immer aufs Thema drauf an. Also ich finde ja auch immer, also was ich auch immer noch so weitergebe als Tipp, dass man auch am Ende eines Kapitels ruhig wirklich auch noch mal das Wichtigste zusammenfasst, dass man dann wirklich auch weiß, Mensch, ja stimmt, das war jetzt das Wichtigste aus diesen Kapiteln zusätzlich zu den Geschichten, die man sich ja eh sowieso, ja, wie wir es ja schon erörtert hatten, besser merkt, um das noch mal griffiger für die Kunden zu machen, ne?
Ja, kann man auf jeden Fall. Ich habe mal jemanden beim Verlag dazu gefragt, wie die das finden. Allerdings im Kontext auch mit so, es gibt ja manchmal so Listen, schreibe mal diese fünf Sachen auf. Da hat er sich sehr gewunden. Das sagte er,
Ja,
das
passt
muss
auch nicht bei jedem Thema,
manchen
ne?
Büchern passt das. Wir müssen mal
Nee.
irgendwann drüber sprechen, dass dein Buch ja auch ein besonderes Sachbuch ist. Meine sind ja immer, die haben ja noch eher den Hang zur Bleiwüste, weil die mit ganz wenig Grafiken. Ich muss da mehr aufpassen. Deine waren ja auch mit schönen Bildern und Anleitungen eigentlich nochmal sehr konkret. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich schon auf der Ebene der Seite eigentlich, des Satzes, wenn ich da schon das Gefühl habe, oh, das sind aber viel Buchstaben, dann ist es vielleicht auch nochmal besser, ein bisschen mehr Storytelling tatsächlich im Text zu machen, die Leute da in die Bilder zu bringen. Wenn ich ein Buch schreibe, was eh schon mit tollen Grafiken und so weiter arbeitet, dann bin ich da vielleicht ein bisschen von entlastet. Also all das spielt eine Rolle. Wie viel Storytelling ist eigentlich genug? Wie viel muss ins Buch? Wie viel darf ins Buch? Und
Und ich merke ja immer, dass das passt nämlich auch gerade, was du sagst. Gerade bei meinem Buch hier, bei dem mit Witzscham und Methode, da haben wir es ja extra auch so gemacht, dass ich immer auch persönliche Anekdoten mit reingenommen habe. Und genau so war es dann nämlich auch bei den Rückmeldungen von den ganzen Lesern. Die Fakten, weiß ich, wie du ein Beet anlegst oder sowas, boah, aber worüber haben die alle gesprochen? Also, ach, das, was ihr da erzählt habt und das war so lustig und so, wo mir dachte, eigentlich hättest du auch ein Buch nur mit den Anekdoten Anekdoten machen können, wäre einfacher gewesen, wenn wir uns die ganze andere Arbeit sparen können, weil
Ah.
die sind hängen geblieben. Ja, aber das sind wieder diese Geschichten, das ist genau das, was du vorher auch schon so
Ah.
schön erläutert hast,
Wird
ja.
Ihnen mein Gartenbuch gefallen? Ah, ist mein Lieblingsbuch. Und haben Sie schon was umgesetzt? Nö, ich wohne dritter Stock.
Ja, ich habe
Aber ich
gar keinen
liebe Ihr
Garten mehr, ne?
Buch. Ich liebe Ihr
Ja,
Buch.
genau. Ja.
Dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Wenn du
Ja,
damit
wenn du.
Kunden gewinnen willst, haben wir vielleicht an der Stelle Probleme, aber grundsätzlich
Ach,
für Buchkäufer eine gute Idee.
ja, genau.
Genau. Über Storytelling kann man, glaube ich, Stunden und Tage reden. Können wir auch noch ganz viele Geschichten zu erzählen, wahrscheinlich. Trotzdem würde ich sagen, wir vertagen uns damit, beleuchten demnächst mal noch ein paar andere spannende Themen. Hast du schon eine Idee, was wir als nächstes machen?
Ja, also da gibt es ja so viele Themen, aber ich lasse mich überraschen.
War ein Überraschungsangriff, gebe ich zu.
Ja, aber schauen wir mal, oder? Willst du schon was verraten?
Ich habe es auch vergessen.
Daran merkt man wieder, dass wir hier alles Freestyle machen, ja.
Genau. Ich
So
frage
sind
die
wir halt.
KI. Ich frage die KI. Ja.
Genau, ja. Was könnten wir denn mal
Genau.
besprechen, ja? Aber mir fällt eins ein, was wir definitiv mal besprechen sollten in einem der nächsten Folgen, Thema Tantiemen. Das hast du ja vorhin mal so ganz kurz mal angerissen. Bücher schreiben für die Tantiemen wäre doch mal spannend, oder? Weil da können wir auch, glaube ich, gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen.
Ja, dass man als Buchautor durch die Tantiemenreich wird, da könnten wir mal drüber sprechen. Aber nicht
Ja.
heute, ich muss los. Mein Fahrer ist gerade vorgefahren mit dem Rolls-Royce.
Weil du so viele Tantiemen
Weil ich so
bringst.
viele Tantiemen für die, genau.
Genau, auch gut.
Sehr
Es
gut.
hat auf alle Fälle wieder Spaß gemacht mit dir, Jan. Fand
Wie,
ich
ja,
toll.
Dito, wie immer.
Ja. Und ich fand es sehr spannend mit deinen
Ja.
Hollywood-Plot-Drehbüchern, dass man das auch anwenden kann auf wie man am besten Sachbücher schreibt, ja.
Kann ich auch jedem nur empfehlen, das kann man super schnell auch mal zusammen googeln. Die sind häufig verwendet, diese, manchmal sind 7 Plots, manchmal 14. Die Zahl ist wie immer nicht das Wichtigste, aber die Fakten vergessen die Leute ja eh am ehesten. Und mal zu schauen. Also es gibt den vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Suche ist ein super häufiger Plot. Das Monster überwinden, Reise und Rückkehr, ne? Der Herr der Ringe und wie sie alle heißen. Und wenn man sich diese 7, 8, 10 Plots mal durchgelesen hat, guckt man Filme anders. Das kann ich wirklich empfehlen und liest auch Bücher anders. Man denkt immer, ach ja, guck hier, jetzt kommt wieder die Geschichte, ne? Das
Genau, ja.
Drehbuch war gerade frei. Und
Ja.
trotzdem lieben wir das ja. Wir sind sofort drin, wir sagen sofort, oh, das, ja, jetzt müssen Sie das weiße Ei
Jetzt
überwinden.
nähert es sich dem Höhepunkt, ne? Genau, ja.
Ja.
Ja. Aber ich hoffe, und also ich fand es jedenfalls super spannend und ich hoffe, ihr da draußen alle fandet es auch wieder spannend und lehrreich trotzdem. Wir haben ja bildlich, haben wir, glaube ich, auch da wieder viele Infos verpackt und freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder anhört, beziehungsweise uns auch wieder zuschaut auf YouTube und ach, wo war uns,
Wir
wo sind wir?
verlangen
Erzähl
das.
doch mal.
Wir verlangen das einfach. Wir freuen uns.
Ja, genau,
Wir
richtig.
freuen
Ihr
uns.
wollt was lernen,
Nicht
also
so
hört uns
schüchtern.
zu.
Nicht so
Ja.
schüchtern. Genau. Klare Ansprache. We want you.
Na gut, jetzt
Sehr gut.
verrennen wir uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal,
Mach's
ne?
gut. Ciao, ciao.
Du auch. Tschüss.
Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Mehr Know-how für deinen Bestseller.
Das Video zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @derBestsellercode. Abonniere uns jetzt und hinterlass uns gern eine Bewertung.
Schreib dein eigenes Buch und werde Bestseller mit der wiederholbaren Strategie des Bestseller-Codes.